Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mikrofon Dennis Scheck. Neulich beim Leipziger Buchpreis widersetzte sich eine Jury von Literaturkritikern dem Druck des Literaturmarktes und vergab den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik an einen Gedichtband. Die Sensation war perfekt. Jan Wagners Regentonnen-Variationen landeten dadurch prompt auf der Bestsellerliste. Doch ansonsten ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts Buch und Roman in der Erwartung von Markt und Lesern fast synonym. Vergessen die einst populären Vorgängerformen des Romans wie das Versepos oder die Historie. Gisa Funk hat mit Akteuren des Literaturbetriebs über die Allgegenwart des Romans gesprochen.
Den Deutschen Buchpreis 2005 für den Roman des Jahres verleiht der Börsenverein des Deutschen Buchhandels an Arno Geiger.
Seit 2005 wird der mit 25.000 Euro dotierte Deutsche Buchpreis vergeben. Und er hat sich inzwischen neben dem Büchnerpreis zur zweitwichtigsten Literaturauszeichnung hierzulande gemausert. Und das, obwohl der Buchpreis streng genommen eigentlich Romanpreis heißen müsste. Prämiert er doch ausschließlich und nur Romane. Oder wie der Schriftsteller Peter Henning erklärt.
Ich glaube, da hat der Börsenverein sich einen Bärendienst erwiesen, indem man diesen Roman installiert hat. Man wollte dem Verlagswesen was Gutes tun, sagen, wir bringen euch wieder hoch. Aber dadurch, dass sozusagen ausgerufen wurde, nur der Roman zählt und wir prämieren den großen deutschen Roman, ist tatsächlich sowas wie eine Romangläubigkeit und Hörigkeit entstanden. Ich fröne dem, weil ich auch Romane schreibe, aber wenn man eben aus der Lyrikecke kommt oder die Kurzgeschichte bevorzugt, dann hat man schlechte Karten.
Tatsächlich beurteilt eine Lyrikverlegerin wie Daniela Seel, die in ihrem Berliner Cookbooks Verlag Gedichte und Kurzprosa veröffentlicht, den auf den Roman fixierten Deutschen Buchpreis skeptisch. Denn der, so Seel, befördere die sowieso schon vorherrschende Romanhysterie in Deutschland nur noch zusätzlich.
Also das mit dem Deutschen Buchpreis, das ärgert mich schon enorm, weil dadurch ja auch Ausschluss betrieben wird und es ja auch im Marketing ganz klar so bezeichnet wird, es sei das beste Buch des Jahres oder die beste deutsche Literatur. Und da eben ganz viele Formate einfach ausgeschlossen sind und dadurch eine totale Verengung stattfindet. Und ja auch durch die Marketingmechanismen des Buchpreises ist ganz stark sich in den letzten Jahren so entwickelt hat, dass die Bücher, die auf der Longlist oder noch mehr, die auf der Shortlist stehen, die pflichtmäßig zu rezensierenden Werke sind und die anderen eben unter den Tisch fallen. Und dadurch eine völlige Einengung dessen, was in den großen Feuilletons besprochen wird, stattfindet.
Das ganze Leben ist ein Roman. Was auch geschieht, es fängt immer an. So wie in jedem anderen Roman mit Liebe, Liebe.
Tja, was würde der deutsche Konsument wohl sagen, wenn im Sport plötzlich nur noch Fußball als vollwertige Körperertüchtigung gelten würde oder man beim Autofahren nur noch als Mercedes-Fahrer akzeptiert wäre? Eine absurde Vorstellung? Vielleicht. Doch in der krisengebeutelten deutschen Literaturbranche ist die Monopolstellung einer einzigen Gattung längst Realität. Denn hier zählt schon seit Jahren eigentlich nichts anderes mehr außer
dem Roman.
Oder wie der Bielefelder Literaturwissenschaftler Ingo Meyer kürzlich in der Zeitschrift Merkur feststellte:
Gefühlt schrieb so ziemlich jeder Dritte meiner Gesprächspartner gerade an einem Roman. Nie also war mehr Roman als heute, obwohl sich die Verfallstendenzen innerhalb dieser Königsdisziplin der Epik kaum noch übersehen lassen.
Und tatsächlich, wohin man auch derzeit schaut, in Buchhandlungen, Bibliotheken, Bestenlisten, Literaturkritiken oder Verlagsvorschauen, überall findet man, neben dem erzählenden Sachbuch, eigentlich nur noch ihn.
Den Roman.
Was einigermaßen erstaunlich ist für eine Literaturgattung, die ihre Hochzeit im 19. und frühen 20. Jahrhundert hatte. Und wegen ihres Anspruchs, einer Erzählbarkeit von Welt, spätestens seit der Postmoderne, gelinde gesagt, als suspekt gilt. Doch allen Vorwürfen des Altbackenen und allen Sterbeprognosen zum Trotz:
Der Roman lebt.
Ja, es scheint ihm sogar besser denn je zu gehen. Und selbst dort, wo der dicke Wälzer eigentlich bislang als verpönt galt, im Internet, auf der Theaterbühne oder im Comic, selbst dort drängt er nun mit aller Macht vor. Sei es als Webnovel, Bühnenadaption oder Graphic Novel, wie man Comics bezeichnenderweise heute nennt.
Ja, also das kann man auf jeden Fall sagen, dass andere Genres in der Regel nicht die Aufmerksamkeit bekommen und offenbar die Kauf- und Leselust auslösen wie der Roman.
Resümiert Martin Hirscher den ungebrochenen Siegeszug des Romans. Programmleiter für Belletristik beim CH Beck Verlag.
Das Ganze hängt eben mit der Kommerzialisierung des Literaturbetriebs zusammen. Die großen Buchhandelsketten, die die großen Flächen bespielen müssen, die brauchen, um ihre Kosten refinanzieren zu können, Stapelware. Und der große Roman, der für möglichst alle auch lesbar sein soll, der verkauft sich natürlich dann auch dementsprechend. Und die Erfahrung habe ich als Programmmacher im Beck Verlag mit dem Literaturprogramm auch gemacht. Also wenn wir Erzählungsbände veröffentlicht haben, war das Ergebnis meistens desaströs.
Auf jede Seite ist man gespannt, denn jede Zeile ist interessant. So wie erzählt kein anderes Buch von Liebe.
Derzeit läuft die Romanproduktion in Deutschland so hochtourig wie noch nie. Kein Wunder, dass die meisten deutschen Schriftsteller da es gar nicht auf die Idee kommen, dass sie ja auch mal etwas anderes veröffentlichen könnten. Zum Beispiel eine Kurzgeschichte oder eine Novelle oder ein Essay, ein Tagebuch oder ganz verwegen ein Gedicht. Oder wie Romanautor Peter Henning gesteht.
Wir wissen ja alle, dass die Erzählung sozusagen dem gegenübergestellt praktisch tot ist, was den Verkauf angeht. Das funktioniert überhaupt nicht. Novellen sollte man eigentlich auch nicht schreiben. Das kennt man ja auch aus Verlagssicht. Wenn du deinem Lektor sagst, du, ich schreibe gerade wunderbare Erzählung oder Novelle, das ist ganz prima, aber hast nicht einen Roman.
Also bei dem ersten Buch war es so, dass die Verlage, mit denen ich gesprochen hatte, die gesagt haben, ja, schön, machen wir gerne, aber noch schöner wäre es natürlich, wenn es ein Roman wäre.
Bachmann-Preisträger Timman Ramstedt kann sich noch gut erinnern, wie entsetzt sein Verlag war, als er 2003 mit einem Erzählband debütieren wollte. Der Verlag veröffentlichte Ramstedts Kurzgeschichten dann zwar, etikettierte sie aber kurzerhand als Roman um. Was den Debütanten damals noch ziemlich ärgerte. Inzwischen jedoch akzeptiert Ramstedt grummelnd das Verkaufslabel Roman.
Ich glaube nicht, dass ich Romane schreibe. Ich kämpfe dagegen nicht mehr. Man schreibt Roman drauf, wenn es nicht mehrere kleine Erzählungen sind, sondern eine größere. Und das ist auch eher ein Signal an den Leser als eine Gattungsbezeichnung. Also es hat nur noch eine Signalwirkung an Leser, die mich ein bisschen stört, aber gegen die ich auch nicht mehr ankämpfe.
Das ganze Leben ist ein Roman. Was auch geschieht, es fängt immer an.
Man hat manchmal das Gefühl, ein Buch ist ein Roman. Es gibt gar keine anderen Bücher mehr.
Sagt Helge Malchow, Chef des Kölner Kiepenheuer und Witsch Verlags. Malchow macht keinen Hehl daraus. Die Produktion von Romanen, die diese Bezeichnung auch verdient hätten, ist heute aufgrund des enormen Produktionsdrucks kaum noch möglich. Denn für einen richtigen Roman bräuchte ein Schriftsteller mindestens 3 Jahre Zeit. Zeit, die sein Verleger im knallharten Bestseller-Wettbewerb in der Regel nicht hat.
Und deswegen trickst man dann rum und fängt an, also Erzählungssammlungen, entweder überhaupt nicht als Erzählungssammlung zu bezeichnen, dann steht da gar nichts drunter, oder sogar als Roman zu bezeichnen. Dann sagt man, ja, in der einen Erzählung kommt eine Figur vor, die auch in der anderen Erzählung vorkommt, oder alle Erzählungen in diesem Buch behandeln ja im Großen und Ganzen dasselbe Thema oder spielen in derselben Stadt und schon hat man einen Roman.
Helge Malchow ist einer der wenigen Verleger, der mutig sein Schweigen bricht. Und es ist erschütternd zu hören, auf welche literarischen Billigzutaten die Branche inzwischen zurückgreift, um die Massenproduktion an Schmökern aufrechtzuerhalten. Pferdefleisch in der Rindfleischlasagne ist ein Witz gegen die Mogelpackungen, die heute mitunter als Roman verkauft werden.
Beispielsweise Titos Brille von Adriana Altaras, die eine Art Familienlebensgeschichte geschrieben hat, die aber so wunderbar, unterhaltsam und spannend geschrieben war, dass wir gerne wollten, dass sie auf der Belletristikseite auftaucht. Und da wird dann ein bisschen rumgetrickst in den Verlagen, dass man dann einfach zum Beispiel nicht drunter schreibt Autobiografie oder Lebensgeschichte oder so, sondern gar nichts oder vielleicht sogar Roman schreibt, ja, oder Roman eines Lebens oder was auch immer, um auf die linke Seite der Spiegel-Bestsellerliste mit dem Buch zu gelangen. Da wird nämlich mehr verkauft.
Doch wenn heute sogar schon Autobiografien, Romane eines Lebens heißen und Erzählungsbände Episodenroman und Kurzprosa Mikroroman, tja, was ist dann überhaupt noch Roman am Roman?
Es ist eine Art Biosiegel, also wo Roman draufsteht, ist womöglich Roman drin. Das ist noch nicht geklärt, weil es noch keine EU-Standards für Romane gibt. Und deshalb, wie gesagt, wird das Siegel ziemlich wahllos verteilt, obwohl jede Menge Gammelfleisch und Geschmacksverstärker drin sind.
Meint Michael Rutschki, Schriftsteller und Essayist.
Das Problem ist bei dieser Romanschwemme auch, dass sie eigentlich von keiner richtigen literaturkritischen Diskussion begleitet wird. Also es gibt ja eine sehr, sehr breite Debatte im 20. Jahrhundert. Was ist ein Roman? Was kann ein Roman alles? Der Roman ist die Form nach der transzendentalen Heimatlosigkeit, wie der Marxist Georg Lukács behauptet hat. Dieter Wellershoff hat ein großes Buch geschrieben, Der Roman und die Erfahrbarkeit der Welt. Das ist ja alles irgendwie verstummt. Jetzt kriegen wir nur noch Romane und niemand redet eigentlich wirklich darüber, was das ist.
Ich habe wirklich viel gelesen, bin ein Bücherwurm gewesen. Und ich fand alles schön und wunderbar, so fern von Liebe nur der Rede war.
Bis ins 20. Jahrhundert konnte das Bürgertum vor allem von klassischen Bildungsromanen gar nicht genug bekommen. Darin machte der jugendliche Held einen Reifeprozess durch, um am Ende seinen ihm angemessenen Platz in der Gesellschaft zu finden. Ein humanistisches Selbstverwirklichungsprogramm, das dem Abgleich mit der Wirklichkeit allerdings auf Dauer nicht standhalten konnte. Spätestens die Schrecken des Ersten Weltkriegs und die Erkenntnisse der Psychoanalyse entlarvten das allzu rosige Erziehungsideal des Bildungsromans als illusionär. So fingen Romanautoren an, neuen Lesestoff zu entwickeln und mit genreübergreifenden Techniken zu experimentieren, zum Beispiel des Essays, der Szenencollage oder des Tagebuchs. Auf diese Weise wurden nicht nur die Sinnkonstrukte des Romans brüchiger, sondern auch dessen Gattungsgrenzen immer weiter ausgedehnt. Schon bei Marcel Proust oder James Joyce konnte man sich nicht mehr sicher sein, ob man überhaupt noch einen Roman in Händen hielt. Mit dem Ende der großen Erzählung schien das Genre sich in den 80ern dann endgültig überlebt zu haben. Zu aufgebrochen und zu komplex kam vielen postmodernen Autoren ihre Lebenswelt vor, als dass man sie noch exemplarisch in einen Roman hätte packen können. Von solchen Zweifeln aber sind die allermeisten Schriftsteller heute offenbar wieder weit entfernt. Obwohl unsere digital vernetzte Informationsgesellschaft sicherlich noch einmal um ein Vielfaches komplexer und unübersichtlicher geworden ist. Trotzdem erlebt der linear erzählte, sogenannte realistische Roman seit einiger Zeit ein erstaunliches Comeback. Vielleicht, weil er im 21. Jahrhundert eine tröstliche Übersichtlichkeit suggeriert, die eigentlich aus dem 19. Jahrhundert stammt. Oder wie Lyrikverlegerin Daniela Seel spottet.
Dieser Wunsch nach dem Roman, der Ruf nach dem Roman, der hat sehr viel zu tun auch mit so einer, für mich, mit so einer Verniedlichung oder Biedermeierisierung von Welt. Vielleicht ist das auch einer der Punkte, warum der Roman so beliebt ist, weil er einem völlig das Denken abnimmt. Es ist wie so ein Förmchen im Sandkasten. Man muss einfach nur alles reintun und dann geht es quasi von selbst. Aber es sind eigentlich völlige Setzkastenmodelle.
Das ist so eine Art Gemütlichkeitsdroge, die also im Unterschied zu den anderen Drogen auch gar keine Gesundheitsschäden hervorruft und deshalb sehr, sehr beliebt ist. Ne?
Glaubt auch Michael Rutschki. Je bedrohlicher und unberechenbarer die Krisenszenarien um uns herum werden, desto bereitwilliger scheint der Konsument zur Trostlektüre-Roman zu greifen. Wo jede Geschichte noch ihren klaren Anfang und ihr klares Ende hat und wo in der immer beliebter werdenden Krimi-Variante wirklich jedes Verbrechen aufgeklärt und jeder Verbrecher bestraft wird. Kiwi-Verleger Helge Malchow.
Also mittlerweile gibt es ja Leute, die denken, ein Roman ist ein Kriminalroman und ein Kriminalroman ist ein Buch. Wenn man das Romangenre als ein Beruhigungsmittel in einer überhysterischen Zeit begreift, ja, dann kann man natürlich sagen, statt beruhigen könnte man ja auch Revolution machen oder politische Veränderungen herbeiführen oder so. Und stattdessen geht man in den Schrebergarten und der Schrebergarten heißt Roman. Das kann man so sehen.
Und genauso die Geschichten, die erzählt werden. Das sind Geschichten, die eigentlich nur noch Variationen auf Geschichten sind, die wir schon kennen und die ja nichts Neues mehr beizutragen haben zum Verständnis der Gegenwart. Und an die erinnert sich ja schon eine Saison später niemand mehr. Da erinnert man sich ja kaum dran, wenn man das Buch zu Ende gelesen hat. Vielleicht geht es auch darum, dass man nur abwesend ist, dass es einem ermöglicht, während der Zeit, die man liest, abwesend zu sein. Und dann meinetwegen soll es seine Berechtigung haben, aber das hat überhaupt gar keine Dauer und gar keine Nachhaltigkeit. Das wird dann sofort ins Recycling eingespeist.
Doch selbst wenn man den gegenwärtigen Romanhype nicht ganz so hämisch betrachtet wie Lyrikverlegerin Daniela Seel. Tatsache ist, je ausschließlicher die Branche gerade auf den Unterhaltungsroman als angeblich einzig verkäufliche Lektüre setzt, desto stärker reduziert sie die Literatur natürlich auf ein Konsumprodukt ohne ästhetischen oder philosophischen Mehrwert. Und je öfter heutige Romane nach demselben Rezept wie Kino- und Fernsehplots funktionieren, desto nachhaltiger verliert das Romanschreiben seine Aura einer exklusiven Kunst und schrumpft zum Jedermann-Hobby, dessen Creative-Writing-Regeln sich letztlich jeder aneignen kann. Die Folge? Eine Überproduktion an immer gleichen Konfektionsromanen, wie sogar Martin Hielscher, Programmleiter des CH Beck Verlags, zugibt.
Durch das leichte Schreiben am Computer, am Laptop, diese eleganten Tastaturen, dadurch, dass man übers Internet unendlich viel Informationen tonnenweise eben runterladen kann und verarbeiten kann, dadurch kann man diese Riesendinger eben auch in Rekordgeschwindigkeit generieren. Das ist offenbar auch sehr verlockend.
Vor allem für Medienstars und Sternchen scheint es aus Imagegründen immer wichtiger zu werden, nebenbei auch noch als Romanschriftsteller in Erscheinung zu treten, glaubt Michael Rutschki.
Es ist ein Prestigegewinn, einen Roman zu schreiben. Also das löst anscheinend bestimmte Statusprobleme. Fernsehen ist ja keine legitime Kunst, also, ne? Aber wenn ich dann als Fernsehjournalist einen Roman veröffentlicht habe, dann bin ich doch irgendwie Teilnehmer an der Kultur. Man ist eben nicht nur Journalist oder nicht nur Autor, sondern man ist Schriftsteller. Und Schriftsteller ist man dann und nur dann, wenn man Romane veröffentlicht. Wenigstens einen.
Tja, es wirkt paradox. Kaum einer weiß heute noch, was ein Roman ist. Aber quasi jeder Zweite schreibt einen oder tippt zumindest drauf los. Offenbar in der Hoffnung, dass allein die Beschwörungsformel Roman ihn schon zum Schriftsteller adelt oder bereits als Gütesiegel für Literatur funktioniert. Doch inmitten all der flott geschriebenen Romane verliert dieses Gütesiegel unweigerlich an Strahlkraft. Und so ahnen fortgeschrittene Leser längst, dass der interessantere Lesestoff heute oft genug fernab der großen Romanstapel zu finden ist.
Das ganze Leben ist ein Roman. Was auch geschieht, es fängt immer an. So wie in jedem anderen Roman mit Liebe, Liebe. Auf jede Seite ist man gespannt, denn jede Zeile ist interessant. So wie erzählt kein anderes Buch von Liebe.
Gisa Funk über die anhaltende Liebe der Gegenwart zur Form des Romans. So viel aus dem literarischen Leben für heute. Redakteur am Mikrofon war Dennis Scheck.